Ja, unser lieber treuer Vater im Himmel, durch deinen Sohn Jesus Christus, stehen wir vor deinem heiligen Angesicht und sind so dankbar, dass du uns auch heute in diesem Tag so schon reichlich gesegnet hast. Wir haben dein Wort gehört und wir wollen deinem Wort auch folgen. Wenn man sieht, man hört, in welche schwere Zeit deine Kinder deine Gemeinde reinkommen ist, wo die Verführung so groß ist. Aber hilfe uns, dass unsere geistlichen Augen sollen offen sein. Da soll deine Stimme hören, dir auch folgen. Wir sind dankbar, dass du auch Schwester Ann unterwegs bewahrt hast. Die darf jetzt auch in unserer Mitte sein. Und ich bitte segne jedem, welcher auch teilnimmt, auch in dieser Bibelrüstwoche. Erhöre uns, und bleib mit uns. Gib auch Kraft und Weisheit, auch Vollmacht, auch Bruder Rudolf, auch dein Wort auch weiterzugeben, so wie du auch willst. Bleibe mit uns und erhöre uns. Amen.
Aus tiefem Meer im Staub hast du mich gemacht, hast du mir es dein Herz bald auf und wächst seine Bahn. Die Sonne verbreitet mich nach deinem Plan. Der Ether umpreist deine Macht, wie herrlich und schön du alles auf Erden erdacht. Der Ether umpreist deine Macht, wie herrlich und schön du alles auf Erden erdacht, weit über Verstehen. Erlöser, du bist die Kraft des Lebens allein. Auf dir darf ich stürme mich gegründet sein. Denn du schaffst die Welt und das All. Mein Glück ist in dir. Ich fühle deine Liebe strahl, die Liebe zu mir. Denn du schaffst die Welt und das All. Mein Glück ist in mir, ich fühle deine Liebe strahlen, die Liebe zu mir.
Suchst du Gewissheit für den Weg vom Herrn, so überlass dich seinen Willen gern. Denn willst du wirklich seinen Willen tun, dann lässt er bald dich in Gewissheit ruhen. Doch schwankst du hin und her, bist ungewiss, so liegt im Herzen noch ein Hindernis. Gehe nicht, ehe du Gewissheit hast, sonst wirst du ein Weg der Mühsam und der Last. Ich komme, sprach der Herr und war bereit, den Weg zu gehen in Unterwürfigkeit. Wer Gottes Willen kennt und recht versteht, ist der, die Wege Gottes liebt und geht. Drum bitte viel und lies sein teures Wort, damit du seinen Willen kennenlernst, und wo man sich versammelt, bleib nicht fort, damit du dich von Jesus nicht entfernst. Amen.
Ich will dir ein Zeit danken, denn du bist nun mal. Du gabst mir ein neues Leben und ich bin jetzt dein. Weil es singt in meinem Herzen, hab ich Ruhe, die besteht. Heute will ich Jesus preisen, weil er täglich mit mir geht. Jesus, du bist mein. Jesus, du bist mein, denn es singt in meinem Herzen. Jesus, du bist mein, Jesus, du bist mein, Jesus, du bist mein, denn es singt in meinem Herzen. Jesus, du bist mein. Ich will dir allzeit danken, denn du schenkst mich so. Denn dein Führen und dein Sorgen macht mich frei und froh. Weil es singt in meinem Herzen, hab ich Liebe, die besteht. Heute will ich Jesus preisen, weil er täglich mit mir geht. Jesus, du bist mein, Jesus, du bist mein, denn es singt in meinem Herzen. Jesus, du bist mein. Will ich Jesus preisen, weil er täglich mit mir geht. Danke, du bist mein, danke, du bist mein, denn es singt in meinem Herzen. Danke, du bist mein, danke, du bist mein, danke, du bist mein, denn es singt in meinem Herzen. Danke, du bist mein.
Ihr lieben Geschwister, wir wollen fortfahren in unserer Betrachtung des ersten Petrusbriefes. Ich möchte vielleicht noch mal kurz zurückblicken. Wir haben ja heute Morgen den zweiten Abschnitt des ersten Kapitels betrachtet und da ging es um das Leben in der Heiligung. Und wir haben gesehen, dass zunächst einmal uns gezeigt wurde, dass wir als gehorsame Kinder des himmlischen Vaters heilig leben sollen, weil der Gott, der uns berufen hat, der uns errettet hat, der uns von Neuem gezeugt hat, weil er selbst heilig ist und weil unser Leben seine Wesensart entsprechen sollte und widerspiegeln sollte, dass wir in Ehrfurcht vor Gott unseren Wandel führen. Und dann haben wir gesehen, das zweite Argument, warum wir heilig leben sollten, das war, dass wir nicht mit Silber und Gold, sondern mit dem kostbaren Blut unseres Herrn Jesus Christus erlöst, erkauft worden sind. Und der dritte Punkt war, dass eigentlich aus diesem neu gezeugten Leben, das Gott in uns gelegt hat, ein heiliges Leben fließen sollte, weil wir wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem Samen, sondern durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Das haben wir heute Morgen miteinander betrachtet. Und nun geht es weiter mit dem zweiten Kapitel. Und die ersten zwei Verse, die drei Verse, schließen eigentlich direkt an dieses Vorhergehende. Da heißt es dann, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Also hier wird uns gezeigt, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir unserem himmlischen Vater folgen wollen, dann sollen wir bestimmte Dinge ablegen. Wir waren erinnert auch an den Kolosserbrief. Dort lesen wir im 3. Kapitel eigentlich genau dasselbe Gebot. Legt ab, tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Legt ab all das, was den Herrn betrübt, was den Geist Gottes hemmt und hindert, was noch aus dem alten, sündigen Leben in uns weiter existieren will. Und hier werden genannt Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid, Verleumdungen. Das sind alles Dinge, ja, die können bis in gewisser Weise einfach auch für bei wiedergeborenen Kindern Gottes sozusagen manchmal fromm getarnt noch mitleben und mit weiter existieren, obwohl man eigentlich sich bekehrt hat und eigentlich von diesen Dingen sich abgewandt hat. Ja, das Fleisch ist trickreich. Ich denke, die groben Sünden, die sollten wir eigentlich nach der Bekehrung abgelegt haben. Das ist mal der allererste Schritt, dass wir nicht mehr in offener Lüge, in offener Hurerei, in Bosheit leben, die offen sich zeigt, so wie das die Sünder tun, die in der Sünde gedankenlos vor sich hin leben. Das ist mal ein Schritt. Aber ja, Bosheit geht manchmal weiter. Ja, man kann jemand anderes zum Beispiel piesacken, sogar manchmal mit frommen Argumenten. Ja, es gibt manchmal auch Ehefrauen, die ihre Männer kritisieren und versuchen, in ein ungeistliches Licht zu stellen, vielleicht in manchem zurecht, aber manchmal steckt dahinter auch ein Stück Rachsucht und Bosheit und schlichtes Fleisch. Umgekehrt natürlich genauso. Man kann sich selber im Alltag auch unter Gläubigen subtil, ganz fein Bosheiten rüberbringen und einander verletzen und betrüben. Das geht, leider, weil unser Fleisch da sehr raffiniert und erfinderisch ist und sich auch tarnt. Betrug, auch das ist so eine Sache. Natürlich, ich denke, der offene Betrug, das werden wir nicht mehr machen wollen. Aber Betrug und Heuchelei, das heißt auch, dass wir vielleicht versuchen, vor anderen frömmer zu scheinen, als wir eigentlich sind. Und in der Gefahr sind wir einfach. Ja, dass wir ein Stück, ein Doppelleben leben, dass die Kluft zwischen dem, was wir bekennen und dem, was wir leben, einfach ein Stück, einen Punkt erreicht hat, wo die Bibel sagt, Heuchelei, ja, Schauspielerei, ein frommer Schein, etwas darstellen, was man gar nicht ist. Und ich denke, das ist gefährlich. Das sollten wir meiden. Wir sollten auch demütig zu unseren Schwächen und Fehlern und Verkehrtheiten stehen und nicht so tun, als seien wir schon was weiß wie fromm, wenn es bei uns vorn und hinten in bestimmten Bereichen noch nicht stimmt. Dann müssen wir das ehrlich zugeben. Darin liegt auch eine Kraft, das demütige Bekenntnis, die Dinge wirklich am Licht zu wandeln. Es ist nicht schlimm, wenn wir in manchem vielleicht versagen oder in manchem Probleme haben mit Bereichen unseres Lebens. Aber schlimm ist, wenn wir versuchen, das hinter einer frommen Fassade zu verstecken. Und da kommt oftmals dann ganz gefährliche Sachen raus. Ja? Da begibt man sich, ohne dass einem das vielleicht bewusst ist, in den Bereich der Lüge. Und das ist der Bereich, wo der Satan regiert. Und deswegen finden wir auch oft dort, wo Verführer sind, wo religiöse Irreführung ist, auch ein ganzes großes Maß an Heuchelei und frommem Betrug. Also das darf nicht sein. Neid, das kommt sehr wohl auch unter Gläubigen vor. Es ist eine Gefahr, dass wir neidisch sind. Ich habe irgendeinen Lebenswunsch und mir bleibt er versagt und dem anderen wird er erfüllt. Das ist bitter. Das ist manchmal schon schwer. Da muss man ja auch offen zugeben. Aber in dem Moment, wo ich neidisch bin, richte ich im Grund, rebelliere ich gegen Gott und lehne mich gegen Gott auf. Er ist es ja, der in seiner Souveränität dem einen das eine zuteilt und dem anderen das andere. Wer bin ich, dass ich auf meinen Bruder oder meine Schwester neidisch sein dürfte? Wenn ich wirklich als Kind meines himmlischen Vaters lebe, dann gönne ich dem anderen das von Herzen und weiß, das ist für ihn gut und für mich ist das andere gut. Unter Umständen der Verzicht. Das ist schwer. Das ist eine fortgeschrittene Lektion manchmal in unserem geistlichen Leben. Aber es ist wichtig, dass wir uns von diesen Dingen reinigen, die das Herz verbittern und unser geistliches Leben vergiften und belasten. Genauso Verleumdungen. über andere Böses erzählen. Dinge, die vielleicht nur halbrichtig sind. Dinge, die vielleicht auch einfach unter der Vertraulichkeit eines seelsorgerlichen Gesprächs weitererzählt worden sind oder eben grundlose Anklagen. Auch da sind wir in Gefahr, auch als Gläubige, uns zu versündigen. Sonst würde nicht sowohl der Apostel Paulus als auch der Apostel Petrus immer wieder davor warnen. Epheserbrief, Kolosserbrief, hier, gibt noch andere Stellen. Jakobusbrief, die Zunge. Da müssen wir also wachsam sein. Wir sollen diese Dinge im Lichte Gottes so beurteilen, wie Gott sie sieht, nicht sie beschönigen. Ja, man kann natürlich immer aus allen möglichen Sünden irgendwelche fromme Begründungen finden, warum das jetzt gerade trotzdem richtig ist und gar nicht so schlimm ist. Aber wir müssen diese Dinge beim Namen nennen und bereuen und auch wirklich ablegen. Die Kraft dazu gibt uns nur unser Herr Jesus. Bei einem Sünder sind die sozusagen angewachsen, die kann der gar nicht ablegen. Aber wir können sie ablegen, weil wir durch das Blut Jesu Christi von der Macht der Sünde erlöst und errettet sind. Wir müssen nicht in der Sünde verharren. Wir können sie ablegen, wir sollen sie ablegen wie ein schmutziges Kleid, das nicht zu unserer Berufung als Botschafter Jesu Christi passt. Wenn ich weiß, was für einen Auftrag ich habe, dann lege ich alles ab, was nicht dazu passt und ziehe an von Gott die Dinge, die mir auch wirklich für dieses neue Leben dienen und die ich dafür brauche. Ich lese vielleicht dazu gerade doch nochmal aus dem Kolosserbrief diese Parallelstelle, in der wir auch diese beiden Dinge finden. Und es ist im Grund ganz ähnlich. Kolosser 3, Vers 8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und dann geht es weiter, Vers 12, und jetzt kommt der Gegensatz zum Ausziehen des schmutzigen Alten. So zieht nun an, als Gottes auserwählte Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Also das ist dieses Ablegen, Ausziehen und Anziehen, das die Bibel uns gebietet und das ein Bestandteil unseres Heiligungslebens ist. Wir haben also vorher gesehen, liebt einander, ungeheuchelte Bruderliebe, liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Und da kommen genau die Punkte zur Sprache, die das hindern. Im Umgang der Kinder Gottes untereinander. Bosheit, Heuchelei, Neid, Verleumdung. Das sollen wir ablegen. Und dann sollen wir so leben, dass der himmlische Vater auch Wohlgefallen hat an dem Zusammenleben der Gläubigen untereinander. Und das ist oft nicht der Fall. Da mischt sich oft viel Fleischliches und Sündiges mit hinein. Und wir müssen diese Dinge knallhart beim Namen nennen und überwinden. In unserem Leben. Beim anderen sehen wir das, ja. Beim anderen sind wir schnell bereit, Heuchelei zu diagnostizieren. Aber wie ist es mit uns selber? Wie ist es mit dem Balken und mit dem Splitter? Ja. Deswegen müssen wir da auch immer wieder den Herrn bitten, dass er uns in sein Licht stellt und überführt, wo wir da vielleicht selber auch ein Problem haben. Und nun das Positive. Was stärkt unser geistliches Leben? Was hilft uns, heilig zu leben als Kinder Gottes? Es ist die unverfälschte Milch des Wortes. So übersetzt es die Schlachterbibel. Da steckt dieses Wort Logos drin. Es ist die Milch des Wortes Gottes, das unsere Nahrung bilden sollte als Kinder Gottes. Es ist interessant, ich habe das mal gehört von meiner Frau, dass die Muttermilch nach den Forschungen der Forscher eine ganz wunderbare Eigenschaft hat, nämlich sie verändert ihre Zusammensetzung, sodass sie ganz genau in jeder Entwicklungsstufe des kleinen Säuglings immer das bereitstellt, was der Säugling in diesem Moment an Mineralien, an Vitaminen, an Abwehrstoffen und so weiter braucht. Ja, also die ist für jedes Alter sozusagen genau zugeschnitten und gibt jedem das, was er braucht. Und ich denke, das ist auch eine Eigenschaft der Bibel. Wenn wir uns von der Bibel ernähren, wenn wir die Bibel als geistliche Speise zu uns nehmen, dann spricht sie in jeder Lebenssituation zu uns. Sie spricht zu denen, die froh und dankbar ihren Dienst für den Herrn tun. Sie spricht aber auch zu denen, die gerade durch schweres Leid gehen, die vielleicht getröstet werden müssen, weil sie niedergedrückt sind. Sie mahnt die Sorglosen und Leichtfertigen und sie spornt diejenigen an, die mit dem Herrn leben und führt sie zu größerer Reife. Also das Wort hat für jeden etwas und für jede Situation genau die richtige geistliche Kraftnahrung, die wir brauchen. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir auch wirklich diese unverfälschte Milch des Wortes zu uns nehmen. Das bedeutet auch, dass wir zum Beispiel Acht haben auf mancherlei Bücher, auch manche Bibelauslegungen, die eben nicht unverfälschte, gesunde Lehre bringen, ja, sondern die womöglich mit dem Wort Gottes irgendwo auch eine Verfälschung und eine falsche Lehre mit hineinbringen. Und da müssen wir unterscheiden lernen. Wir sollten zuallererst die Bibel selber lesen. Ich bin aber niemand von denen, die sagen, lest keine Auslegungen, Kommentare oder biblischen Lehrbücher, denn es ist auch ein Stück Mystik zu meinen, dass ein Gläubiger alleine durch das Lesen der Bibel in allem unterwiesen wird. Dann gäbe es in der Bibel nicht den Dienst der Lehrer und den Dienst der Lehre. Es gibt also bestimmte Gnadengaben in der Gemeinde, dass Bibellehrer die Bibel auch auslegen und Dinge aufzeigen, weil sie eine besondere Gabe vom Herrn haben, Zusammenhänge zum Beispiel zu sehen, zu erkennen und verständlich darzulegen. Und solch einen Dienst sollten wir auch dankbar annehmen, aber es sollten eben geistlich gesunde Lehrer sein und nicht geistlich kranke. Und die gibt es leider eben in der heutigen Zeit auch sehr viele. Da brauchen wir also Unterscheidungsvermögen. Und wir sollen das Wort Gottes so aufnehmen, dass es wirklich zu unseren Herzen redet. Auch da ist es wichtig, dass wir offen sind. Ja, ich denke, das können wir nur haben, wenn wir wirklich auch ein Leben im Licht Gottes führen, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir uns beugen dort, wo das Wort Gottes uns auch überführt, wenn wir wirklich das Wort Gottes auch mit einem gehorsamen Herzen lesen und bereit sind, das umzusetzen, was uns Gott zeigen will. Sonst wird uns Gott immer weniger und zum Schluss gar nichts mehr zeigen, wenn wir gar nicht bereit sind, es auch anzunehmen und umzusetzen. Also da gehört eine ganz bestimmte Herzenshaltung dazu. Ein neugeborener Säugling hat kein Problem mit der Milch. Ja, der weiß ganz genau, das ist für ihn gut und danach schnappt er und das zieht er sich rein, im wahrsten Sinn des Wortes. Ja, aber wir sind leider oft in unserer Haltung zur Bibel nicht so automatisch, instinktiv darauf ausgerichtet, ja, sondern manchmal hapert es mit dem Bibellesen und unser Verhältnis zum Wort Gottes ist durch die Sünde ein Stück gebrochen. Und dann drückt man sich vor dem Bibellesen und vernachlässigt das Ganze. Man hat ja auch viel zu tun, man muss ja eh schon so früh aufstehen. Manche Leute nähren sich dann nur noch von den sogenannten Losungsbüchlein. Das ist also eine ganz schlechte Sitte, ja, dass man nur noch geschwind morgens einen Bibelvers oder zwei liest und dann zack ist man weg und die ganze Zeit am Arbeiten. Und das ist natürlich auch ein Problem. Ja. Wir brauchen einfach dafür auch genug Zeit und die müssen wir uns rausschneiden. Ja. Die müssen wir uns meistens von unserer Schlafenszeit rausschneiden, wenn wir berufstätig sind, dass wir einfach früher aufstehen, um Zeit zu haben, in Ruhe Gottes Wort zu lesen und aufzunehmen. Ja. Man kann das manchmal auch an anderen Tageszeiten mit einbauen, aber es ist einfach wichtig, dass wir dem die richtige Priorität geben. Ich denke, wenn wir hart arbeiten, dann wird jeder von uns dran denken zu frühstücken. Dass man ein kräftiges Frühstück im Magen hat, das ist eine wichtige Voraussetzung, wenn man einen Tag körperlicher Arbeit beginnt. Aber die geistliche Nahrung rechtzeitig zu sich zu nehmen und dafür auch Sorgfalt walten zu lassen, das sollte eigentlich für uns Kinder Gottes noch eine größere Priorität haben. Also davon spricht eigentlich dieser erste Abschnitt. Das Wort Gottes ist es, das uns heiligt, das uns stärkt und das uns auch wachsen lässt. Wir sollen heranwachsen, ihr Lieben. Und auch das ist etwas Wichtiges. Ich habe draußen eine Broschüre auch über geistliche Reife und geistliches Wachstum. Vielleicht könnt ihr euch das mal ansehen. Ganz interessant, die Bibel sagt da eine ganze Menge drüber. Und geistliches Wachstum geschieht gerade auch durch die Bibel, verbunden mit Gehorsams- und Glaubensschritten. Aber geistliches Wachstum kann sich leider auch umkehren. Der Apostel Paulus muss den Hebräern sagen, dass sie zurückgegangen sind. Sie, die eigentlich schon Lehrer sein sollten, sind praktisch wieder in den Stand von Unmündigen zurückgefallen. Das gibt es im natürlichen Leben nicht. Ein Baby wächst nach einem ganz klaren Programm immer weiter normalerweise, sonst ist es sehr krank. Aber im Geistlichen kann es sein, dass wir zurückgehen, dass wir einmal weiter waren geistlich, als wir es heute sind. Und da müssen wir uns auch immer wieder mal prüfen. Wachse ich noch? Ist mein Verhältnis zum Herrn noch gesund? Ja. Und nun kommt der nächste Abschnitt, und das ist ein ganz wunderbarer Abschnitt, der handelt von einer ganz wichtigen Berufung, die wir als Gläubige empfangen haben. Und das hat natürlich auch zu tun mit dem Thema Heiligung, das wir im vorhergehenden Abschnitt schon betrachtet haben. Aber das führt dieses Thema weiter. Ich lese mal ab Vers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also wenn wir zu ihm gekommen sind. Diese ganze Belehrung des Petrusbriefes richtet sich an echte Gläubige, die dem Herrn Jesus gehören. Und nun wird unser Herr Jesus geschildert auf eine Weise, in ein Bild, das die Bibel immer wieder gebraucht in Bezug auf den Messias. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. Der Herr Jesus, ein lebendiger Stein. Vielleicht lesen wir dazu mal aus dem Psalm 118 eine Parallelstelle, beziehungsweise ein Bezug zu dieser Formulierung. Das ist ja ein messianischer Psalm. Der Psalm 118 handelt von dem kommenden König, von dem Messias. Und da heißt es, Vers 22, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Es ist wunderbar in unseren Augen. Also der Messias ist der Eckstein. Dazu muss man auch wissen, dass damals jedenfalls bei den Gebäuden der wichtigste Stein eigentlich der erste und der Eckstein des Fundaments war. Man fängt ja immer beim Fundament an, ja. Wir fangen manchmal wo ganz anders an, wenn wir geistlich bauen wollen, und das geht dann schief, das bricht dann zusammen, ja. Das Wichtigste bei einem guten Gebäude ist ein gutes Fundament. Ohne das kann die Mauer noch so schön sein, die stürzt ein, sobald irgendwo ein Problem kommt. Also der Fundamentstein, das war der Stein, der eigentlich dem ganzen Gebäude die Ausrichtung gegeben hat. Dieser Stein wurde auch dementsprechend ausgerichtet, zum Beispiel eben, was den Tempel anging, das sollte ja nach Osten gerichtet sein. Ja, die Richtung des ganzen Gebäudes wurde durch diesen Eckstein bestimmt, der als erstes gelegt wurde und der sozusagen bestimmt hat, wie das Gebäude letztlich dann weiter gebaut wird. Und dieser Eckstein, der alles bestimmt, der das Fundament, die Grundlage von allem ist, das ist der Herr Jesus. Das ist der Messias. Gott hat alle seine Ratschlüsse mit den Menschen zusammengefasst in dem Messias. Durch ihn wollte Gott Heil geben, handeln mit den Menschen, sich den Menschen offenbaren. Alles geschieht in Christus und durch Christus. Und das ist letztlich auch ausgedrückt mit diesem geistlichen Bild. Er ist das Fundament. Wir lesen das ja noch an anderer Stelle, die bekannte Stelle in 1. Korinther 3, Vers 11, die wollen wir auch noch dazu lesen. Das steht im Grund genau in dem Zusammenhang, da heißt es ja ganz klar und deutlich, denn einen anderen Grund, ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Der Herr Jesus ist der Fels unseres Heils. Er ist das Fundament unseres geistlichen Lebens. Er ist auch der Grund Stein der Gemeinde. Und hier geht es in erster Linie um die Gemeinde und nicht um den Einzelnen. Das müssen wir verstehen. Hier geht es um dieses neue Volk Gottes, das zu Pfingsten gegründet wurde, um die Gemeinde des lebendigen Gottes, von der Herr Jesus das Haupt ist und das Fundament. Und von dieser Gemeinde redet der Abschnitt, der jetzt folgt. Wir sind also zu dem Herrn Jesus gekommen, zu dem lebendigen Fundamentstein, zu dem Eckstein. Und wir lesen, von den Menschen ist er verworfen. Das ist etwas, das uns ganz existenziell mit betrifft. Wir glauben an den Herrn Jesus, wir gehören dem Herrn Jesus, wir sind erlöst durch sein Blut, sein Eigentum. Und damit sind wir auch berufen, den Hass und die Ablehnung der Welt mitzuteilen. Und das ist es, was uns oft in unserer Nachfolge Schwierigkeiten macht. Wir wären gerne beliebt bei der Welt und lieb Kind und wären auch gerne dabei. Ja, das ist oft das Problem der Kinder und Jugendlichen, dass sie es kaum ertragen können, in einer Gruppe ein Außenseiter zu sein. Man will dabei sein, man will anerkannt sein, man will auch irgendwo mit in dieser Gruppe dazugehören und dann macht man alle möglichen Sachen mit, die man eigentlich gar nicht gut findet, nur um dabei zu sein. Und das ist wichtig, dass wir verstehen, die Welt hat den Herrn Jesus verworfen. Die Juden haben ihn verworfen, die Heiden haben ihn verworfen und sie müssen uns auch verachten und verwerfen. Wir können nicht beliebt sein bei der Welt. Wir müssen als Preis und Teil unserer Nachfolge die Verwerfung, den Spott und die Verachtung durch die Welt auf uns nehmen. Das gehört mit zu unserem Leben. Wir sind zu dem Stein gekommen, der von den Menschen verworfen wurde. Das hat Konsequenzen für uns. Aber auf der anderen Seite dürfen wir wissen, genau dieser Fels, dieser Stein ist bei Gott auserwählt und kostbar. Für den lebendigen Gott, für unseren himmlischen Vater hatte Herr Jesus einen unendlichen Wert. Er ist der kostbarste, der herrlichste, der schönste in den Augen Gottes. Und er sollte es auch in unseren Augen sein. Er ist der, der wirklich den ganzen schrecklichen Schaden der Sünde wieder gut gemacht hat durch sein Gehorsam. Das ist etwas so Kostbares für Gott. Er hat die Ehre Gottes wiederhergestellt, indem er gehorsam war, dort wo die ganze Menschheit versagt hat und ungehorsam war und sich von Gott abgewandt hatte. Da war er der eine Gehorsame, der Gott geehrt hat durch seinen klaren Entschluss und sein klares Leben. Nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Er war alle Zeit bereit, den Willen Gottes zu tun. Und er ist derjenige, durch den Gott alle seine Ratschlüsse ausgeführt hat. Deshalb ist er auserwählt und kostbar vor Gott. Und das sollte uns immer wieder beschäftigen, wie herrlich und kostbar, wie tugendhaft und heilig und rein der Herr Jesus ist, dass er überhaupt sich mit uns verbunden hat. Das ist etwas so Gewaltiges, ja, etwas so Wunderbares. Wir sind ja nun wissen, dass wir unrein sind und verkehrt in uns selber, dass wir vielfältig versagen und untreu sind. Und dennoch hat der Herr Jesus, der Auserwählte und Kostbare vor Gott, sich mit uns verbunden und uns errettet und uns erlöst. Das ist etwas Wunderbares, was uns immer wieder auch dankbar stimmen sollte. Aber nun ist der Gedanke der, wenn wir also zu Christus gehören, zu diesem Grundstein, dann sollten wir uns auch auf dieses Fundament in einen geistlichen Bau einbauen lassen. Und hier ist die Gemeinde im Blickfeld. Ich lese mal Vers 5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Hier geht es um etwas ganz, ganz Wesentliches. Hier geht es um eine wichtige Berufung der Einzelnen und der Gemeinde als Ganzes. Und hier wird in erster Linie die Gemeinde als Körperschaft, geistliche Gemeinschaft gesehen. Sie ist ein geistliches Haus. Hier ist ein Tempel gemeint. Das ist ganz klar. Ja, das Haus, in dem Gott wohnt, das ist der Tempel. Und wir lesen diese Bezüge auch gerade in 1. Korinther 3. Das ist ja interessant, wie da die Bezüge sind zwischen den Briefen des Apostels Paulus und dem ersten Petrusbrief, wo wir ganz genau sehen, die sind von einem Geist inspiriert. Da gibt es immer wieder Querverbindungen. Ja. In 1. Korinther 3 lesen wir ja genau dasselbe im Grund. Wir haben von dem Fundament Jesus Christus gehört und dann lesen wir in Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Ja, also wenn von dem Haus Gottes die Rede ist im Alten Testament, das Haus, das ist der Tempel. Und im Neuen Testament, hier geht es darum, ihr seid der Tempel Gottes. Ihr seid die Wohnstätte des heiligen Gottes. Das ist eure Berufung. Wenn ihr zusammenkommt als Gemeinde, habt ihr die Verheißung, wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und das heißt, der lebendige, heilige Gott ist gegenwärtig. Das war die Verheißung, die im alten Bund für die Stiftshütte galt, und zwar für das Heiligtum. Gott hat gesagt, dort zwischen den Flügeln der Cherubim, über dem Sühnedeckel, will ich wohnen und gegenwärtig sein. Und von dort aus will ich reden. Und im Neuen Testament dürfen wir wissen, wenn die Gläubigen zusammenkommen im Namen des Herrn Jesus Christus, ist der Herr der Herrlichkeit durch seinen Geist gegenwärtig. Er wohnt in der Mitte der Gemeinde. Und das ist wiederum ein ganz starkes Argument für Heiligung. Denn wenn der heilige Gott in unserer Mitte wohnt, dann sollten wir uns absondern für ihn und heilig leben. Wir werden da noch drauf kommen. Aber ich möchte da noch einmal einen Bezug schaffen zu dem 2. Korintherbrief. Im 6. Kapitel lesen wir nämlich genau dasselbe. Auch noch einmal, 2. Korinther 6, Vers 16, folgende. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also hier geht es um genau denselben Gedanken. Die Gemeinde ist ein Tempel Gottes, in dem der lebendige Gott lebt und wandelt und gegenwärtig ist. Und das ist etwas ganz Gewaltiges. Es gibt auf der Erde sonst keine Wohnstätte für den lebendigen Gott außer die Gemeinde. Im alten Bund war der Tempel in Jerusalem die Wohnstätte Gottes. Deswegen mussten alle Gläubigen immer dorthin pilgern. Im neuen Bund haben wir überall dort, wo Gemeinde Jesu Christi ist, die Wohnstätte und den Tempel Gottes. Aber so verbindlich wie die Juden damals nach Jerusalem sollten, so verbindlich sollten wir in die Gemeinde der Heiligen gehen, wenn sie sich versammelt. Weil dort ist Gott gegenwärtig. Und was wir dort tun, ist geistlicher Priesterdienst. Das ist ein doppeltes Bild. Wir sind der Tempel, die Wohnstätte. Wir sind aber auch die Priesterschaft, die in diesem Tempel dient. Beides ist unsere Berufung. Und auch das ist eine heilige Berufung, eine Berufung, die uns anspornt zur Heiligung. Wenn wir uns überlegen, die Israeliten, die zu den Festen zum Tempel kamen, sie durften nur bis zum Vorhof. Sie durften niemals in dieses Heiligtum hinein, wo alles aus Gold war, ein Bild für die Heiligkeit Gottes, wo der Räucheraltar war, wo der Leuchter war. Das durfte kein Israelit sehen. Das durften nur die Priester sehen. Und die Priester waren in ganz besonderer Weise geheiligt. Sie hatten zum Beispiel immer reine weiße Gewänder an. Das war ein Bild eben der Gerechtigkeit, die Christus verleiht. Sie durften niemals in ihren Alltagskleidern in den Tempel reingehen. Ja? Sie mussten sich vorher waschen mit Wasser. Sie hatten ganz bestimmte Pflichten als Priester, wenn sie vor dem lebendigen Gott erscheinen und dienen wollten. Das wussten die Juden, ist ja im Alten Testament nachzulesen, diese ganzen Vorschriften für die alttestamentlichen Priester. Und das ist ein geistliches Bild. Es zeigt uns, was für ein Vorrecht es ist und auch was für eine Verantwortung, dem heiligen Gott priesterlich zu dienen, ihm zu nahen, ihm Opfer darzubringen. Das ist ein Vorrecht. Heute tun es manche oberflächliche Christen so darstellen, als wäre Gott ganz dankbar und gerührt, wenn Menschen ihn loben würden. Das stimmt überhaupt nicht, sondern Gott nimmt gar kein Lob an von ungeheiligten Menschen, die nicht durch Christus überhaupt für diesen Dienst zubereitet sind und die den Geist nicht haben. Ja? Also Gott kann gar kein Lob und keine Anbetung annehmen, die nicht aus einem geheiligten Priestertum zu ihm aufsteigt. Und deswegen ist es so eine wichtige Sache. Wir sind neutestamentlich das Priestertum, so wie im alten Bund eben die Söhne Aarons die Priester waren, die in besonderer Weise zum Heiligtum Zutritt hatten, so ist jedes wahre Kind Gottes im neuen Bund her gesehen ein geistlicher Priester Gottes. Es ist auch wichtig, dass wir das nochmal festhalten, gerade im Vergleich zu den Irrlehren des Katholizismus. Der Katholizismus hat ja wieder eine Priesterschaft, eine gesonderte Priesterschaft eingeführt und lehrt, dass die Laien Gott so nicht dienen können, ja, sondern nur die Priester sind Gott besonders nahe. Und das ist eine Lüge, eine Irrlehre. Nach der Bibel ist jeder Gläubige ein Priester, berufen, Gott geistlich zu dienen. Ich denke, da wird ein Lied vorbereitet, ja. Wir können gerne kurz unterbrechen und mein Lied singen. Wunderbar, wenn wir auf den Felsen Jesus Christus gebaut haben, dann haben wir Gewissheit. Wir haben also gesehen, die Gemeinde ist ein geistliches Haus, ein Tempel, gewirkt durch den Heiligen Geist. Kein steinernes Haus, kein äußerliches Haus. Gemeinde kann stattfinden in einer Scheune, in einem Waldstück, das haben viele erlebt, ja. Ganz egal, in einem Keller, in einem Wohnhaus, wo zwei oder drei zusammen sind im Namen Jesu Christi. Also keine gotische Kathedrale, kein Tempelbau mit vergoldeten Steinen wie bei Herodes, sondern es geht um das Innere, es geht um den Geist Gottes. Wo der da ist, da verbindet er die Gläubigen zu diesem Tempel, zu dieser Priesterschaft. Und da ist der Herr gegenwärtig. Und da können nur lebendige Steine aufgenommen. Die Steine, aus denen der Tempel bestand, die waren zwar vergoldet, aber die waren tot. Aber dieser Bau, der kann keine toten Steine aufnehmen. Und das ist auch wichtig. Wisst ihr, manchmal auch in einer bibeltreuen Gemeinde, die darauf achtet, dass wirklich nur Gläubige aufgenommen werden, da können manchmal Mitläufer durchrutschen. Die sind Gemeindeglieder, die sind getauft, die sind eingeschrieben ins Gemeindeverzeichnis, aber sie sind unter Umständen nicht eingeschrieben im Himmel. Sie gehören nicht zu den lebendigen Steinen, weil sie persönlich keine Wiedergeburt erlebt haben. Und das ist ein Punkt, da müssen wir aufpassen, dass nicht Mitläufertum, unechte Bekehrungen dazu führen, dass sozusagen viele tote Steine sich anhäufen in einer biblischen Gemeinde. Ja, das ist, ich fürchte, in den westlichen einheimischen Gemeinden ein großer Teil der Fall gewesen und hat mit zu diesem Niedergang geführt, den wir in den westlichen Gemeinden zu beklagen haben. Ja, also nur ein lebendiger Stein gehört zu diesem heiligen Tempelbau. Und das ist für uns wichtig, dass wir wissen, ich bin lebendig gemacht durch den Geist Gottes, ich gehöre dazu. Und dann darf ich mich aber auch einfügen lassen. Wisst ihr, ein Stein kann sich das nicht raussuchen, wo er im Gebäude ist. Der kann nicht sagen, ja, ich will bitteschön als der Schmuckstein so über dem Eingangstor stehen. Was anderes kommt für mich nicht in Frage. Ja, sondern der Stein wird von dem Baumeister dorthin gesetzt, wo er einfach seine Funktion hat. Ja, vielleicht außen an der Tempelwand, dort wo der Dreck hinkommt, dort hast du eine Trageaufgabe. Ja, und dann ist das dein Platz. Versteht ihr? Wir können uns nicht raussuchen, was wollen wir denn im Tempel Gottes gerne sein, sondern da geht es, wie auch der erste Korintherbrief, diesmal jetzt im 12. Kapitel zeigt, um die Platzanweisung Gottes. Gott sagt, der Stein kommt dorthin. Der Stein kommt dorthin. Und wir sollten dazu Ja sagen und uns von Gott dort gebrauchen lassen, wo er uns einfügt. Ja? Wir haben also gesehen, dieses geistliche Haus, es ist so wichtig, weil der lebendige Gott auf Erden dort und nirgends anders wohnt. Und dann haben wir gesehen, der Priesterdienst, das ist unsere höchste Berufung. Und das möchte ich nochmal ganz deutlich betonen. Es gibt heute bei den modernen Evangelikalen falsche Lehren, die klingen ganz gut. Zum Beispiel heißt es da, der einzige Auftrag, den ein gläubiger Christ hat, ist das Evangelium zu verbreiten und möglichst viel zu missionieren. Das ist ein ganz wichtiger Auftrag, ohne jeden Zweifel. Aber ich würde sagen, von der Bibel her ist es nicht richtig, sondern es ist unausgewogen. Ja? Der höchste Auftrag, den ich in der Bibel lesen kann, ist es, dass wir als heilige Priester dem lebendigen Gott Opfer des Lobes, der Anbetung und des Dienstes darbringen dürfen. Das ist ein Vorrecht. Das ist die höchste Berufung der Gemeinde, nach meiner Überzeugung. Das schließt das Evangelisieren überhaupt nicht aus. Aber versteht ihr, das Problem ist nämlich, dass das genau die irre Lehre ist, die in den modernen, pragmatischen, weltförmigen Gemeinden um sich greift. Da sagt man, Hauptsache wir erreichen die Menschen, die Außenstehenden, wir dürfen möglichst keine Hindernisse aufbauen, wir müssen unsere eigene Heiligung über Bord werfen und müssen sein wie die Welt mit Rock- und Popmusik und Kino und Witzen und 15 Minuten Kurzpredigten, damit wir nur ja die Menschen erreichen. Weil Evangelisation ist schließlich alles. Unsere höchste Berufung ist es, ein heiliges Priestertum für Gott zu sein. Und wenn wir die Gemeinde entheiligen, wenn wir die biblischen Ordnungen über Bord werfen, um angeblich Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, dann machen wir alles kaputt. Auch unser evangelistisches Zeugnis. Das stimmt so einfach nicht. Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, die höchste Berufung ist Gott priesterlich zu dienen, ihn anzubeten hier auf der Erde. Wir müssen uns überlegen, der lebendige Gott, der Schöpfer aller Dinge, was sieht er hier auf der Erde? Was hört er? Er hört, wie Millionen Menschen fluchen, lästern, schimpfen über das Wetter, sich verächtlich äußern, die ganzen Wunder der Schöpfung, der Natur oder der Evolution zuschreiben. Ja? Es gibt auf der ganzen Erde nur ein Volk, das Gott wirklich ehrt und das ist die Gemeinde. Ja, dass Gott wirklich Anbetung darbringt, das, was ihm zusteht als Schöpfer. Es ist die Gemeinde, sonst ist es niemand. Ja? Und dieser Dienst ist vor Gott wichtig und er sollte auch uns wichtig sein. Gott zu loben und zu preisen, Gott in Hingabe zu dienen, das ist das Höchste, was wir tun dürfen hier auf der Erde. Und es ist unsere heilige Berufung. Ich möchte noch einmal erinnern an Römer 12, Vers 1, wir haben das ja schon heute Morgen gelesen, aber hier ist es nochmal unter dem Punkt geistliche Schlachtopfer oder geistliche Opfer wichtig. Was ist denn das wichtigste geistliche Opfer, das wir vor Gott darbringen können? Das sind wir selbst. Das ist unser Leib, Leben und ganzes Wesen. Das sollen wir Gott darbringen. Ganz Hingabe auf dem Altar Gottes. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist wieder Priesterdienst. Ja? Gottesdienst ist ja Priesterdienst. Also die Hingabe unseres Lebens, unseres Leibes, im Besonderen als Werkzeug zum Handeln für Gott, das ist sozusagen das grundlegende priesterliche Opfer. Es muss ja jeder Priester ein Opfer haben. Ja? Ohne ein Opfer kann man nicht Priester sein. Und das priesterliche Opfer, das wir darbringen können, das ist einerseits eben unser Leben, unser Eigenleben. Und dann gibt es aber auch noch Opfer anderer Art. Und das lesen wir im Hebräer 13, Vers 15. Da heißt es dann, durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also Lob, Anbetung, Danksagung, Gebete, das ist ein Opfer. Und zwar wird es in der Bibel verglichen, in der Offenbarung, mit dem Räucheropfer des Priesters im Allerheiligsten. Ja, das war ja ein goldener Räucheraltar. Und wir lesen in der Offenbarung, dass die Gebete der Heiligen vor Gott aufsteigen wie Weihrauch. Das ist Gott wohlgefällig, wenn wir ihn loben in der Gemeindeversammlung. Das hört Gott. Das ist Gott wichtig. Das sollte uns auch wichtig sein. Und deswegen können wir auch nicht Verweltlichung, Rock- und Popmusik, weltliche Mode, weltliche Sitten in die heilige Gemeinde Gottes eindringen lassen. Das bedeutete, den Tempel zu entheiligen. Und es bedeutet, alles kaputt zu machen, was eigentlich die Berufung der Gemeinde ist. Und das ist zum Beispiel genau die endzeitliche Verführung heute. Ja, diese moderne Gemeindewachstumsbewegung, die Charismatik, sie entheiligen den Tempel Gottes, sie machen ihn profan, sodass Gott dort nicht mehr wohnen kann und diese Gemeinden preisgeben muss. Die Herrlichkeit Gottes ist von ihnen gewichen. Gott kann sie nicht mehr anerkennen als Heiligtum. Und das ist die größte Katastrophe, die einer Gemeinde passieren kann, dass der heilige Gott sie letztlich verlassen muss, den Leuchter umstoßen muss, weil sie abgewichen ist von ihrem Auftrag und ihrer Berufung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Dinge verstehen. Wir sind berufen, ein heiliges Priestertum für Gott zu sein. Wir sind berufen, geistliche Opfer darzubringen, nicht fleischliche. Geistgewirkte Lieder, geistgewirkte Anbetung, geistgewirkten Dienst. Alles, was Fleisch ist, was der Mensch aus sich selbst produziert, was Selbstverwirklichung ist, ist vor Gott ein Gräuel und unakzeptabel vor Gott. Das muss uns ganz klar sein. Also nicht irgendein Dienst, nicht irgendeine Aktivität für Gott, das machen die Charismatiker, die sind Aktivisten für Gott. Ja, die rennen rum und machen dieses und jenes, aber es ist wertlos. Es kommt aus dem Fleisch und sogar aus einem falschen Geist. Versteht ihr, es kommt nicht darauf an, im Fleisch viel zu tun, sondern es kommt darauf an, Gott im Geist zu dienen. Und es bedeutet, nach dem Wort Gottes und nach der Führung der persönlichen Geistesleitung und Führung Gottes zu dienen. Darauf kommt es an. Das bringt Frucht und ehrt Gott. Also ganz wichtig, dieser Priesterdienst als wesentliche Berufung der Gemeinde. Dafür ist die Gemeinde auf der Erde. Sie ist der Tempel Gottes. Sie ist die Priesterschaft. Israel wurde beiseite gesetzt und damit der alte Tempel und auch die alte Priesterschaft. Der Hebräerbrief bezeugt es ja. Und jetzt ist die Gemeinde diejenige, die praktisch den Dienst für Gott auf der Erde tut und auch ein Zeugnis für Gott ist. Dann lesen wir in Vers 6. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßens und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ja, hier ist die Not des jüdischen Volkes angesprochen. Sie waren ja das alte Volk Gottes, sie waren diejenigen, die den alten Tempel hatten. Und an dem Herrn Jesus, an diesem Eckstein, hat die Führung und die große Mehrheit des alten Volkes Gottes Anstoß genommen. Sie haben den Messias verworfen. Sie haben den Fels ihres Heils verworfen und gekreuzigt und von sich weggestoßen. Und deshalb sind sie auch ins Unheil, in die Verworfenheit hineingekommen für eine gewisse Zeit. Also das ist der Punkt, an dem Fundament entscheidet sich alles. Wer den Herrn Jesus nicht als Herrn und Retter annimmt, als Sohn Gottes und Erlöser, der gehört nicht zum Tempel Gottes, der gehört nicht zu diesem Volk Gottes, das heute die großen Taten Gottes bezeugen soll. Er hat keinen Platz. Und das ist der Punkt, an dem Herrn Jesus scheiden sich die Geister. Damals haben sie sich geschieden zwischen dem pseudo-frommen Pharisäertum, das in Wirklichkeit widergöttliche Rebellion war. Das wurde offenbar an dem Herrn Jesus, als der eine gehorsame Diener Gottes kam. Da haben die ganzen Pharisäer und Schriftgelehrten rebelliert. Und sie haben ihr gottloses Herz geoffenbart. Ja? Sie wurden zu Schanden, sie nahmen Anstoß an diesem Fels des Heils. Der Herr Jesus hat ihnen genauso das Heil angeboten. Er hat es ihnen verkündigt, er hat ihnen den Weg gezeigt, aber sie wollten nicht. Sie hatten ein böses, rebellisches Herz. In all ihrer Frömmigkeit, ihrer äußeren Frömmigkeit, waren sie in Aufruhr gegen Gott. Und das kam heraus. Also wenn der Herr Jesus offenbar wird, wenn er verkündigt wird, wenn er lebendig vor unsere Herzen tritt, dann ist die Stunde der Scheidung und der Entscheidung. Dann entscheidet sich, ob jemand sich unterwirft und diesen Herrn annimmt und bereit ist, Buße zu tun, oder ob jemand verächtlich, hochmütig sich gegen diesen Herrn wendet und sagt, nee, das ist nichts für mich. Wie oft hören wir das, wenn wir evangelisieren? Nee, danke, da habe ich keinen Bedarf. Ich komme schon so in den Himmel. Ich bin schon bedient religiös. Ja? Solche Dinge hören wir, wenn wir den Herrn Jesus bezeugen. Und es zeigt, dass auch heute die Welt als Ganzes gesehen diesen Eckstein verwirft. Aber dann gibt es diejenigen, die an ihn glauben. Und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Das ist etwas Herrliches, dass wir wissen dürfen, dieser Stein, dieser herrliche, solide Fundamentstein, wenn er das Fundament unseres Lebens wird, dann werden wir nicht zu Schanden. Dann können wir auch durch die größten Krisen und Schwierigkeiten gehen, wo der Teufel uns hin und her zerren und beuteln will, wo die Umstände uns Not machen. Auf diesen Felsen gegründet werden wir bestehen. Es gibt so ein wunderschönes Bild, so ein Foto von einem Leuchtturm, der da so auf einem Felsen steht, und da kommt eine Riesenwelle an, die Gischt geht fast bis an die Spitze des Leuchtturms. Du würdest denken, also das wird jetzt beiseite gefegt. Ja, wir haben ja Tsunami-Bilder gesehen. Ja, aber der Leuchtturm steht. Der widersteht diesen Wellen, der Macht dieser Wellen, weil er auf diesen Felsen gegründet ist. Und das ist im Grunde das, was uns trösten darf. Wenn wir auf den Felsen des Herrn Jesus gegründet sind, dann werden wir nicht zu Schanden werden. Er ist treu, er bewahrt uns, er stärkt uns. Und wir dürfen auf ihn in allen Situationen vertrauen. Und das ist eben dieser Punkt. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ja, das bezieht sich zunächst mal auf Israel. Israel hat den Messias verworfen und dann wurde er zum Fundament der Gemeinde. Die Gemeinde, nach den Ratschlüssen Gottes, das neue Heilsvolk, das neue Volk Gottes aus Juden und Heiden. Aber damit hat es bedeutet, die Berufung Israels war zu Ende. Israel wurde beiseite gesetzt. Israel ist an dem Messias gescheitert sozusagen. Für eine gewisse Zeit, ja, für eine lange Zeit. Es wird ein Ende haben. Gott wird sich Israel wieder zuwenden. Aber Israel wurde verworfen, weil es den Messias verworfen hat. Das war dieser furchtbare Stein des Anstoßes für die Leute, die sich weigerten zu glauben. Das ist ein ganz interessantes Wort, das hier steht. Es wird unterschiedlich übersetzt. Manche sagen auch, die ungehorsam sind. Aber dieses Wort bedeutet eigentlich, dass man sich nicht überzeugen lässt. Dass man nicht bereit ist, sich überzeugen zu lassen. Wir kennen das ja manchmal, ja. Manchmal hat jemand eine vorgefasste Meinung und du kannst ihm erzählen, was du willst. Du kannst ihm die besten Argumente bringen. Der sagt einfach, na, glaube ich nicht, lehne ich ab. Und genau diese Herzenshaltung ist hier gemeint. Wenn das Evangelium verkündigt wird, dann gibt es Menschen, die weigern sich zu glauben. Zum Beispiel, weil sie genau wüssten, wenn ich mich jetzt bekehren müsste, dann müsste ich diese oder jene Sünde lassen. Aber die will ich nicht lassen. Also bekehre ich mich nicht. Also verweigere ich mich. Ich glaube nicht, weil ich genau weiß, wenn ich glauben müsste, wenn ich glauben würde, dann müsste sich in meinem Leben einiges ändern. Wisst ihr, warum glauben die Menschen nicht, dass Gott die Welt geschaffen hat? Finde ich ganz interessant. Es gibt immer wieder Umfragen, dass zum Beispiel die große Mehrzahl der Kinder, die ja fast alle aus atheistischen oder namenschristlichen Familien kommen, glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat. Das ist interessant. Aber die Erwachsenen, sobald sie mal genügend gesündigt haben, sie weigern sich zu glauben, weil sie sind so clever, dass sie genau wissen, wenn ich glaube, dass Gott mich geschaffen hat, ja, dann bin ich ja Gott Rechenschaft schuldig. Ja, dann hätte das ja Konsequenzen. Dann wäre ich ja, hätte ich ja falsch gelebt mit meinem Sündenleben. Nee, das kann nicht sein. Also lieber glaube ich, dass ich vom Affen abstamme und aus dem Zufall, aus dem Urschlamm komme. Dann kann ich nämlich machen, was ich will. So ist es. Sich weigern zu glauben, ist eine schreckliche Sünde. Da sagen manche Leute, ich kann nicht glauben. Und wenn man tief genug schürft, muss man sagen, nein, du willst nicht glauben. Du willst nicht glauben. Da ist etwas in deinem Herzen, das ist ein ganz dickes Hindernis gegen Gott, gegen die Wahrheit. Und das ist der Punkt, dass eben dieser herrliche Stein, dieser wunderbare Stein, der Fels des Heils ist für die anderen der Fels des Ärgernisses, wo sie dran Anstoß nehmen und sich abkehren von Gott, wo die religiöse Fassade aufplatzt und dahinter kommt lauter Bosheit und Gottlosigkeit heraus. Das ist die Tragödie des jüdischen Volkes gewesen. Das war auch der Schmerz des Herrn Jesus, der diese Menschen geliebt hat, der ihnen Gutes getan hat, der ihnen die Wahrheit verkündigt hat. Und sie haben ihn brutal verworfen und dann hinrichten lassen. Also das ist der Punkt, wo auch heute noch, immer wenn wir das Evangelium bezeugen, heilige und ernste Scheidung sich vollzieht zwischen denen, deren Herz weich wird, die Gott die Ehre geben und die Gott glauben, die das Wort annehmen, das zu ihnen geredet wird, und denen, die es verwerfen und ablehnen, mit ewigen Konsequenzen. Der 9. und der 10. Vers. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Also wir dürfen so dankbar sein, wenn wir sehen, was die Gnade Gottes aus uns gemacht hat. Wenn wir biblisch nüchtern denken, dann wissen wir, dass wir in uns selber verkehrte, nichtige, unreine Leute sind. Sünder, totgeweiht, in denen nichts Gutes steckt. Nicht, dass wir da krankhaft, das hat nichts mit krankhafter Selbstablehnung zu tun. Ja? Das ist auch schon wieder Ich-Haftigkeit. Sondern es ist ganz nüchtern, dass wir Gottes Urteil recht geben. So ist es, so sagt die Bibel, so sind wir in unserem Wesen. In mir selbst, sagt der Apostel Paulus, das ist in meinem Fleisch, ist nichts Gutes. Punkt. Da gibt es immer Leute, auch die katholische Kirche lehrt zum Beispiel, im Menschen sei doch noch etwas Gutes. Das ist die Irrlehre der Heiden, des Humanismus. Der Mensch will das nicht akzeptieren, dass er durch und durch verdorben ist. Ja, aber genau das ist das Urteil Gottes, das muss ich akzeptieren. Aber auf der anderen Seite darf ich sehen, was hat der Herr Jesus aus mir gemacht? Das darf ich dankbar annehmen. Dass ich sehe, und hier ist es das Kollektiv der Gemeinde gemeint, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Das darf uns immer wieder trösten und dankbar stimmen, dass wir vor Grundlegung der Welt von Gott auserwählt sind. Da brauchen wir nicht philosophisch drüber zu spekulieren. Da gibt es dann auch falsche Lehren, die daran angeknüpft werden. Aber im Grunde ist es ein herrlicher Gedanke, dass Gott schon vor Grundlegung der Welt dich und mich gekannt hat und wusste, dass wir zu dem Herrn gehören sollen und dass er von Anbeginn an unser Heil auf dem Herzen hatte, bevor er überhaupt die Welt geschaffen hat. Das ist etwas Kostbares. Das ist etwas Herrliches. Gott hat uns zuvor erkannt,
schon von Ewigkeit her. Und das gibt uns auch, denke ich, Geborgenheit und einfach das Wissen, dass ja unser Leben bei Gott verborgen ist, dass wir Gnade gefunden haben, das darf uns so dankbar stimmen. Und das ist auch ein Punkt, wenn wir das richtig verstanden haben, dann leben wir aus innerster Überzeugung heilig. Dann streben wir nach Heiligung nicht aufgrund irgendeines religiösen oder äußeren Drucks, sondern aus der inneren Überzeugung, aus der Dankbarkeit, aus der Erkenntnis Gottes heraus. Das ist ein gesundes Streben, das aus einer Erkenntnis der Gnade erwächst. Ja? Ich möchte nochmal an Römer 12,1 erinnern. Das finde ich immer so interessant. Da steht, angesichts der Barmherzigkeit Gottes gebt eure Leiber hin als ein heiliges Opfer. Also der Apostel Paulus hat so viele Kapitel gebraucht, um die Gnade Gottes, die herrliche Gnade Gottes, das, was Gott für uns getan hat, ohne dass wir irgendwas für ihn getan hätten, uns vor Augen zu stellen. Und dann sagt er, wenn du jetzt ansiehst, was die Gnade Gottes für dich getan hat, dann gib dich hin. Das ist die einzig logische Schlussfolgerung. Und wenn wir diese Motivation haben, dann ist es gesund, dann bringt es auch gute Früchte. Ja? Jeder seelische Druck, jede falsche Motivation führt irgendwann mal dazu, dass wir in unserem Heiligungsleben stolpern und hinfallen und irgendwo die Frucht nicht kommt. Aber wenn wir die richtige Einstellung haben, dann kommt auch die richtige Frucht. Das ist ganz wichtig. Also wir dürfen uns bewusst sein, wir sind ein auserwähltes Geschlecht. Wir sind ein königliches Priestertum. Das ist gewaltig. Woher haben wir denn unser Priestertum? Wir haben ja gar kein Recht auf ein Priestertum. Wir sind ja schließlich keine Leviten oder Söhne Aarons. Nein, nein. Unser königliches Priestertum kommt von dem einen König und Priester nach der Ordnung Melchisedek. Der ganze Hebräerbrief redet von unserem hohen Priester, aber jeder hohe Priester hat auch ein Priestertum. Und das sind wir. Weil unser Herr Jesus König ist und Priester, deswegen dürfen wir in aller Demut wissen, wir sind auch Könige und Priester. Nicht auf derselben Ebene wie er. Aber wir sind berufen, mit zu regieren. Einmal in der kommenden Herrlichkeit. Und wir sind schon jetzt berufen, priesterlich zu dienen. Deswegen ein königliches Priestertum. Und auch das, wenn wir diese edle und herrliche Berufung ansehen, können wir uns dann noch benehmen wie im Schweinestall? Versteht ihr? Das ist doch der Unterschied. Der Knecht, der im Schweinestall ist, dem ist es doch egal, wenn er dreckig ist und stinkt. Aber wenn ich ein königlicher Priester bin, dann reinige ich mich doch von diesen Dingen. Das geht doch gar nicht zusammen. Das geht doch gar nicht. Versteht ihr? Das ist auch wiederum diese Gesinnung, dass ich, wenn ich erkannt habe, wer bin ich in Christus, dann ist es mir unmöglich, gewisse Dinge noch zu tun und darüber rumzudiskutieren. Ja, steht es jetzt in der Bibel? Darf ich das wirklich nicht? Oder, ja, du liebe Zeit, dann bist du noch kein königlicher Priester, wenn du über manche Dinge so diskutierst. Verstehst du? Das ist, wenn ich verstehe, was meine Berufung ist, dann kann ich auch verstehen, was steht in Übereinstimmung mit meiner Berufung, was fördert sie sogar und was hindert sie, was passt nicht dazu. Und dann lebe ich in der Heiligung. Ein heiliges Volk. Da kommen wir wieder zurück zum Anfang. Ja? Wenn Gott, der uns berufen hat, heilig ist, dann kann das Volk Gottes nicht unheilig sein. Das geht gar nicht. Daran ist Israel gescheitert. Ja? Israel wurde von vornherein gesagt, du sollst mir ein heiliges Volk von Priestern sein. Und Israel hat in dieser Berufung kläglich völlig versagt. Aber Gott ist nicht am Ende. Gott geht weiter und Gott beruft die Gemeinde. Und er gibt der Gemeinde in Christus eine Stellung der Heiligung, die Kraft des Heiligen Geistes, damit wir heilig leben können. Und er gibt wieder diesen Auftrag. Du sollst ein heiliges Priestervolk, ein Volk des Eigentums sein. Und Gott kommt zum Ziel, auch die Gemeinde hat versagt, immer noch und versagt, aber Gott wird in der Herrlichkeit ein ewiges Volk von heiligen königlichen Priestern haben und die sind dann vollkommen. Und das dürfen wir sein, als Verwandelte, als Verherrlichte, zusammen mit den Gläubigen des Alten Testaments, dann ist Gott am Ziel und dann kann die Sünde und das Fleisch nichts mehr an den Ratschlüssen Gottes irgendwie abändern. Aber noch sind wir in dem Stadium, wo wir diese heilige Berufung haben, diese heilige Stellung und zugleich noch unser Fleisch, das uns manchmal in unheilige Dinge reinbringt. Ja? Noch sind wir in diesem Spannungsfeld. Und deswegen ist diese Erinnerung an unsere Berufung ein Ansporn, das Sündige, das Fleischliche abzulegen und wirklich für Gott zu leben, sodass er geehrt wird. Wir sollen als Volk des Eigentums die Tugenden dessen verkünden, der uns aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Hier sind wir beim evangelistischen Zeugnis. Ja? Das ist in dieser Stelle über das Priestertum absolut mit drin. So wie die Priester ja auch diejenigen waren, die dem Volk das Wort Gottes verkünden sollten und den Herrn verkünden sollten, so sind wir als heiliges Priestertum berufen, der finsteren Welt die Tugenden und Herrlichkeiten unseres Heiland Gottes und unseres Herrn Jesus Christus zu verkündigen. Aber versteht ihr, da passt es wieder zusammen. Nicht so wie bei den falschen Evangelisationsbestrebungen der modernen falschen Christen, die sagen, wir müssen uns der Welt anpassen, wir müssen auch unsere Haare abschneiden und rot färben und Punker werden, damit wir die Punker erreichen. Das ist Verführung, das ist Unsinn. Sondern genau andersrum. Wir erreichen die Menschen, die in der Finsternis und im Sündendreck stecken, nur wenn wir heilig leben, wenn wir genau anders sind als sie. Wisst ihr, wenn jemand im Sündendreck steckt und in der Finsternis und da anfängt aufzuwachen, dann sucht er nicht Christen, die genauso im Dreck wühlen und die auch Rock- und Popmusik hören und in die Disco und ins Kino gehen. Das sucht so ein Mensch gar nicht, sondern er sucht Menschen, die glaubwürdig anders leben als er. Das ist das Zeugnis, das wir geben sollen. Und das sagt nicht ich, sondern das sagt die Bibel. Lesen wir dazu vielleicht nochmal Philipper 2, eine Stelle, die da ganz nah dran anknüpft. Da heißt es ab Vers 14 in Philipper 2, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet. Das finde ich eine ganz schöne und interessante Stelle. Ja? Die zeigt uns, dass wir nur dann Leuchtkraft haben, wenn wir genau anders leben als die Sünder. Wenn wir heilig leben, wenn wir kompromisslos dem Herrn Jesus nachfolgen, dann sind wir glaubwürdige Zeugen. Wisst ihr, die Welt kann das ganz genau unterscheiden. Habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt, dass Ungläubige sagen, was, du machst sowas? Das hätte ich aber nicht von dir gedacht. Ja? Die wissen besser manchmal als wir, was ein Christ tun und lassen sollte. Ja? Und im Grund sind die Leute enttäuscht, wenn ein Christ weltförmig wird und sich ihnen anpassen. Ach du liebe Zeit. Ja? Das war's also. Also auch nichts. Ja? Also das Christsein bringt auch nichts. Muss man irgendwo anders suchen. Ja? Traurig, wenn so ein Zeugnis letztlich dann gegeben wird. Und da kann man nur hoffen, dass die Menschen trotzdem noch andere Gläubige kennenlernen, die diesen Auftrag von Philipper 2 ernst nehmen, nämlich genau anders zu leben. Und zwar fröhlich, von Herzen anders. Ja? Nicht gezwungen, nicht gedrückt. Es gibt manche christliche Jugendliche, die sind vielleicht würden furchtbar gerne auch in die Disco gehen und auch Miniröcke tragen und sich ihre Haare färben. Und die leben zwar äußerlich so, wie man sich gehört, aber es ist eigentlich gezwungenermaßen. Es ist Knechtsdienst. Und das ist natürlich kein Zeugnis. Ja, sondern ein Zeugnis ist, wenn jemand das fröhlich aus Überzeugung macht und sagt, ich liebe meinen Herrn Jesus, ich lebe mit ihm und ich weiß, das gefällt ihm und deswegen mache ich das so. Oh, ja, da kommen Leute ins Fragen, wenn sie das sehen. Und deswegen tut alles ohne Murren und Bedenken, ja, steht da am Anfang. Dann leuchten wir, dann ist es eine Sache, die von innen herkommt und die für die Menschen auch glaubwürdig ist. Und das möchte der Herr mit uns erreichen, dass wir ein Volk Gottes werden, das die Herrlichkeiten, die Tugenden des Herrn Jesus verkündet, und zwar nicht nur mit den Lippen, sondern auch mit den Taten, mit dem Lebenswandel. Das gehört zusammen. Ja? Und wir dürfen uns immer wieder erinnern, so wie der Epheserbrief sagt, einst wart ihr ferne, einst wart ihr Nichtbürger, einst wart ihr ausgeschlossen vom Heil. Jetzt seid ihr nahegebracht, jetzt seid ihr das Volk Gottes, jetzt seid ihr Heilige und Geliebte und Erben der Verheißung. Und dieses Einst und Jetzt, das sollte uns wirklich immer wieder neu zur Dankbarkeit, zur Liebe für unseren Herrn Jesus anspornen und dazu, dass wir wirklich zu seiner Ehre leben, dass wir ein heiliges Leben führen, das diesen Gott und diesen Retter ehrt. Dazu möge der Herr uns Kraft geben. Und damit möchte ich auch die Betrachtung für heute Abend schließen und noch einladen zum Gebet.
ja, wir haben nur den Grundeckstein gehört, und wer nicht glaubt, wird nicht zu Schanden. Und Jesus, das ist so wichtig und richtig, dass ich noch mehr nicht als Grundstein oder als auf dem Fels mich gründe. Der Fels, der niemals zwangt, er hilft doch, dass ich so ganz mit dieser Lege auch mich gründe, auch damit ich nicht zu Schanden. Und bin ich auch für Christen, dass sie, ja, dass sie, vielleicht kann man so beten, dass sie auch sich auf den Grundstein gründen. Vielleicht kann man so sagen, wenn sie davon abgekommen sind, dass sie wieder sich darauf gründen. Und ja, gib mir auch die Fröhlichkeit, es ist ja furchtbar, wenn man so miesepetrisch ist, sondern die Freude am Herrn ist eure Stärke, und dass ich fröhlich und frei werde, das ist auch ein gutes Zeugnis, da muss man nicht viel reden, sondern das, was das strahlt auf andere über und macht einen selbst auch gesund. Hab Dank, dass du überhaupt die Freude gibst, auch mit dem Frieden, Herr, lass mich auch da mehr leben. Ja, du bist zu loben und zu preisen. Und dir ist die Ehre zu geben. Lob und Anbetung sei dir, die Macht und die Herrlichkeit und die Danksagung, die Weisheit und die Stärke. Lob sei dir. Amen.
Amen. Herr Jesus Christus, du hast uns durch erkauft mit deinem Blut. Wir sind ja dein Eigentum. Du hast uns geschaffen für die Ewigkeit. Du hast uns auch berufen, deine Nachfolge, und uns auch erwählt, uns auch herrlich gemacht, ausgerichtet, auch als deine Bodenzeuge zu sein, als ein kirchliches Priestertum zu opfern, geistige Opfer. Herr, du hast das gute Werk in uns angefangen. Du wirst es auch vollenden. Stell uns bei, ein wahres Licht zu sein in dieser Welt, Salz der Erde, dass wir aus deiner Fülle schöpfen, weil du unser Fels bist, auf dem wir uns gründen tun, der auch in Stürmen, in Verfolgung, in Leiden auch Halt hält. Und so gibt, dass wir kein Anstoß, kein Hindernis möchten sein für die anderen, die mich noch nicht kennen, sondern Herr Jesu Wegweiser, und dass sie möchten auch sehen uns, dass wir es gut mit dir haben, dass wir glückliche Leute sind, dass wir Kinder Gottes sind, eine lebendige Hoffnung haben, ein Ziel, und dass auch ein Leben einen Sinn hat. Und so danken wir dir auch für den heutigen Tag, für diese Vorträge, für dieses kostbare Milch, diese, wodurch wir auch wachsen und zunehmen können, wir endwendige Menschen. Vollbringe das Werk, das du in uns angefangen hast, bis ans Ende. Wir wollen dir danken und dankbar bleiben für alles. Amen.
Amen.
Jesus Christus, hab dein verdammtes Herzen, dass du auch mich teuer erkauft hast mit deinem Blut. Danke, Herr, dass ich dein Eigentum sein darf, und hilf mir zu einem glaubwürdigen Leben und Wandel in dir. Amen.
Amen.
Danke, Herr Jesus, dafür, dass ich darf auch ein Priester sein, dass du hast mich dazu erwählt, durch dein Blut, dass es durchaus auch dein Wille war, die Sünden der ganzen Welt auf dich zu nehmen, und du tatest es freilich, ungezwungen. Hilf mir bitte auch, allezeit dich als Vorbild vor meinen Augen zu haben, nicht es als Gesetz zu nehmen, sondern es frei zu tun mit Freuden, dass ich, wo ich bin, könnte durch deinen Geist geleitet ein Zeugnis sein. Herr, vergib bitte, wo ich heuchlerisch gehandelt habe, wo ich ein Anstoß war in der Welt, Herr, wo ich auf der Arbeit oder in der Schule oder zu Hause nicht so gewandelt habe, wie du es haben wolltest. Vergib und verzeih bitte. Hilf mir bitte, auf dich zu schauen, denn du bist der gute Hirte und du führst deine Schafe. Und ich möchte dich einfach um Gnade bitten für jeden einzelnen. Schenke auch Weisheit. Weisheit auch bis zum Schluss in deinem Wort gegründet zu sein. Auch gegen alles Verführerische. Dein Wort, Herr, gegen ankämpfen zu können. Festgegründet zu sein in dir. Sei du mit uns auch jetzt an diesem Abend. Herr, belohne es auch den Brüdern, die aus deinen Worten reden, Herr, zu uns. Lass es ihnen nicht unvergolten sein. Danke dir, dass du sprichst zu uns. Amen.
Amen.
Danke dir, Herr, dass wir uns vorlesen durften. Wir, als lebendige Steine, sollen uns bauen, geistlichen Hausen, unserem heiligen Priestertum zu Opfern, geistlichen Opfer, wo Gott wohlgefällig ist durch Christum. Ja, ich habe Lebenslauf zu lernen, mein Herz von Sünden abzuziehen. Entschuldigt. Zwar bleibt der Knoten Gott gelegt, der Knoten mit Jesus Christus heißt der Wunder, der meint beide trägt. Herr Vater Christi, schenke du, wenn ich mir baue, Kraft dazu. Ich weiß, der Feind wird ja nicht schlagen, doch stehe ich unter deinem Hut. So hält die eine Hand die Waffe, indem die andere Arbeit tut. Umkehrte du mit deinem Wort, so geht die Arbeit richtig fort. Segne uns alle zusammen. Amen.
Amen. Himmlischer Vater, ich komme auch zu dir in dieser Abendstunde, zum Ende dieses Tages. Und dir dich Lob preisen, danke. Was wir heute haben, alles Gott gehören von diesem Bruder. Und wir uns Mut zusprechen. Oftmal bekomme ich auch solche Vorworte zu hören. Hör mal auf. Immer von der aus der Bibel. Kannst du gar nicht was anderes sagen. Und darum danke ich dich, dass, und jeder höre ich das, dass wir sollten diese Erde sein, das Licht, das die Menschen uns so sehen, wer wir sind, und helf uns so, dass wir auch nicht Fehlersprüche machen, dass wir uns nicht was sagen, sondern das Bild sein, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist meine Bitte. Bitte dich auch bewahren, behüte uns. Bis nach Hause fahre und vor alles will ich dich Lob preisen und danken. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
Amen. Ja, Herr Jesus Christus, von Herzen wollen wir dir danken. Du hast es uns geschenkt als der große hohe Priester durch dein vollkommenes Opfer, dass wir ein heiliges Priestertum sein dürfen, dass wir miteinander, wenn wir als Gemeinde zusammen kommen, der Tempel Gottes sein können, in dem der heilige, lebendige Gott wohnt und gegenwärtig ist. Herr, es ist nur möglich gewesen, weil du uns erlöst hast mit deinem Blut, weil du uns geheiligt hast, weil du uns diese wunderbare Stellung in dir gegeben hast. Aber Herr, lass uns auch wirklich das vor Augen haben und im Herzen haben, wenn wir im Alltag leben, diese Berufung als heiliges Priestertum, als auserwähltes Eigentumsvolk, auch den Auftrag zum Zeugnis vor der Welt, ja, dass wir ein Licht sein sollen, das hell leuchtet. Herr, wir versagen da in vielen Dingen, müssen uns darunter beugen. Aber schenke du uns, dass wir immer mehr auch wirklich die Kraft und die Freimütigkeit und den Mut bekommen, in der Welt wirklich auch so dich zu bezeugen und dass wir auf der anderen Seite auch solche sind, die in unserer persönlichen stillen Zeit und auch in der Gemeinde dich anbeten, dich loben, dir geistliche Opfer darbringen und durch dich, unserem Gott und Vater. Herr, stärke uns in dem, schenke uns da einfach die Kraft dazu und immer wieder neu auch die geistliche Ausrichtung auf dich. Wir danken dir, dass du treu bist, ja, wie auch schon gebeten wurde, dass du das Werk, das du angefangen hast, auch vollenden willst. Amen.
Ja, so sind wir zum Schluss gekommen und ich nehme an, wir haben was nachzudenken, ja. Es wäre gut, wenn wir auch erste Verse gelesen und gehört haben, so legt nun ab. Ablegen. Alles ablegen, was auf dem Weg zum himmlischen Heimat noch ist. Sehr gut, ich nehme an, auch für diese Tage ist eine gute Möglichkeit, immer wieder, wenn der Heilige Geist spricht zu uns, wenn der Heilige Geist ermahnt uns, vielleicht man hat nicht Kraft, was gut zu machen, was abzulegen, von was loszuwerden. Es ist immer Zeit dazu, man kann drankommen, man kann zu einem Gespräch kommen, zusammen beten und das ablegen und mit neuer Kraft, mit der Freude, Gott zu folgen. Deswegen, wir wollen auch diese Zeit nehmen und das auch tun. Ja, wie gesagt, wir sind zum Schluss morgen. Jetzt geht es um Dienstag, um 13. September. Morgen haben wir auch, wie immer, ich meine so gewöhnlich, erstmal hier um 8 Uhr haben wir eine Gebetsgemeinschaft, ja, Andacht. Wir treffen uns hier dann um 8 Uhr. Um 8.30 Uhr haben wir dann ein Frühstück. Und um 10 Uhr, dann haben wir wieder hier eine Versammlung. Es ist Bruder Rudolf Ebels auch da. Wir sind freuen uns dankbar, dass er noch Vormittag da ist. Und dann muss er nach Hause fahren und weiterbleiben. Abends ist um 19.30 Uhr ist ein Missionsabend eingeplant. Ja? Und Nachmittag, wir haben gedacht, Nachmittag um 15.30 Uhr, dass wir zu diesem, ich meine, Reoklinik oder was es nicht ist, dahin gehen, Traktate mitnehmen, ein Programm vorbereiten, Lieder singen, Traktate verteilen, ein Zeugnis soll da sein. Jetzt eingeplant morgen Nachmittag um 15.30 Uhr. Von da gesehen, ich meine weiterhin noch, wie das vermeldet, das kommt auch noch ein Bruder von Stuttgart-Konvestheim, Bernhard Müller. Er ist noch auch eine Zeit hier. Und bis Freitag, bis Vormittag ist dann Bernhard Müller da. Und abends am Freitag, wir machen eine Gebetsgemeinschaft. Es sind Brüder, welche könnt auch mit Wort dienen. Am Freitagabend machen wir eine Gebetsgemeinschaft. Wir wollen Gott dankbar sein für diese Zeit und die Gebetsanliegen weiterbringen und beten. So ist es soweit vorgesehen, weiter dann vermeldet. Ja, da wollen wir auch schließen mit einem Gebet. Wir stehen dazu noch auf und ich bitte zum Schluss. Unser lieber treuer Vater im Himmel, du hast heute uns so klar und deutlich zu unseren Herzen gesprochen, dass du als lebendige Steine da auch sein, dass du uns bereit sich zu lenken und als lebendigen Stein gebrauchen sich lassen da, wo du uns willst, in deinem Hause. Bitte erhöre uns und sei mit uns. Hilfe, gib uns Kraft. Wenn man merkt, muss noch einiges ablegen, einiges lassen, sich reinigen, sich heiligen. Gib uns Kraft und Mut, das zu deinen Füßen bringen, Buße, Reue tun und weiter mit dem reinen Herz dir auch folgen. Erhöre uns und bleibe mit uns. Gib auch jetzt eine ruhige Nacht, bewahre uns und bleibe mit uns. Wir bitten deine Gnade und deine Hilfe. Amen.
Amen.
Ja, dann mit Friede Gottes. Ja, Missionsabend. Ja, was betrifft Missionsabend, kann man kurz Platz nehmen. Ich will auch einen Bericht weitergeben von der evangelischen Missionsgemeinde in Bernstadt. Einige sind schon bekannt, oder viele sind bekannt, meisten sind bekannt. Ja, da kommt eine Botschaft. Da kommt auch einige, wollen Fotos sehen von den Missionsarbeit, Missionsdiensten auf den Missionsfeldern, ja. Das betrifft Missionsabend morgen, abends um 19.30 Uhr. Ja, hier ist ein Leinwand drunter gelassen, dann, ja, das ist so eingeplant. Moment, Bruder Rudolf. Könnt ihr kurz Zeugnis geben?
Ja, kann ich schon machen.
Ja, das ist sehr fest.
Das ist halt wieder, ja?
Ja,
Ja, ich will das kurz machen. Ich denke, wichtig ist wirklich der Eindruck auch des Wortes Gottes, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Ja, vielleicht ganz kurz eben zu meinem Werdegang. Ich bin groß geworden in einer namenschristlichen evangelischen Familie, in der der Glaube und das Wort Gottes gar keine Rolle gespielt hat. Wir sind also mehr oder weniger ohne Bibel aufgewachsen, vielleicht einmal im Jahr in die evangelische Kirche, in den Gottesdienst gegangen, zu Weihnachten meistens, und sonst hatten wir keine Beziehung zum Glauben und zu Jesus Christus. Was ganz interessant war, was ich später erfahren habe, mein Vater war der Sohn eines gläubigen Mannes. Ja, mein Großvater war gläubig und mein Vater wollte nicht. Ja, er hat den Glauben seit seines Lebens abgelehnt und wollte also einfach nur menschlich leben ohne Jesus Christus. Und es war für ihn sicher auch eine Mahnung, dass sich sein Sohn bekehrt hat. Ja, er kannte das alles von seiner Kindheit her. Ich wusste gar nichts vom Glauben. Und ich bin Jahrgang 53, bin also 1967, 68 gerade in den schwierigen Pubertätsjahren gewesen, als in Deutschland, in Westdeutschland, eine Welle der sozialistischen Revolution, der Umwertung aller Werte stattgefunden hatte. Ja, die sogenannte antiautoritäre Bewegung, ein Rudi Dutschke demonstrierte mit Studenten in Berlin. Meine Eltern waren auf der Seite der Polizei und ich war auf der Seite der Studenten. Ja, und das war dieser rebellische Geist, der damals wie in der Luft lag. Das war eine dämonische Invasion. Der hat mich da voll ergriffen. Ich habe also mit 13, 14 Jahren Marx und Freud gelesen und habe natürlich nichts verstanden, aber ich war dagegen. Und ich habe mich aufgelehnt gegen meine Eltern. Ich habe ihnen Schlimmes da angetan, einfach dadurch, dass ich ihnen auch vorgeworfen hatte. Ja, sie waren in der Nationalsozialistischen Partei und das war natürlich auch nicht gut, aber ich war völlig selbstgerecht und habe sie verurteilt und habe ihnen Vorwürfe gemacht und sie hatten es also sehr schwer mit mir in dieser Zeit. Ich habe mich immer mehr abgekapselt. Ich wurde dann zum Schluss marxistischer Aktivist in einer maoistischen Gruppe. Wir haben also da im Schulunterricht die Worte des Vorsitzenden Mao Zedong zitiert, laut zwischendrin gestört, ja. Und das war ja die Mao-Bibel, ja. Das war nicht umsonst so, der Mao Zedong. Wie Stalin und andere auch, war im Grund ein falscher Messias. Ja? Eine Erlösergestalt, der hat Erlösung versprochen, das tausendjährige Reich, und hat im Grund gesagt, wir schaffen das alles aus eigener Kraft. Ja? Das war Demagogie, das war Verführung. Und dieser Verführung bin ich viele Jahre angehangen. Ich habe bis in mein Studentenalter in dieser kommunistischen Gruppe gearbeitet, Aktivismus, aber innerlich ein leeres Herz gehabt. Und Gott sei Dank bin ich dann ausgeschlossen worden an einem Punkt. Ja, irgendeine Linienstreitigkeit, das kennt ihr ja auch, ja, so mit zwischen Trotzki und Lenin, und dann bringen die sich gegenseitig um. Und ja, im Westen hat man sich halt nicht umgebracht, sondern ausgeschlossen. Ja. Und dann war für mich erstmal eine riesige Krise. Ich war wirklich in der Finsternis. Ich wusste nicht mehr, wozu lebe ich überhaupt? Was ist der Sinn des Lebens? Ich habe dann schon bald gemerkt, irgendwas stimmt mit dem Kommunismus nicht, den ich so lange angehangen habe. Es kamen dann auch Meldungen aus China, was für Gräuel in der Kulturrevolution da begangen wurden, wie brutal da Menschen umgebracht, gefoltert wurden und solche Dinge. Und irgendwo dämmerte mir, ich bin da auf einem ganz falschen Weg gewesen. Und da begann eine gewisse Suche nach Gott, nach was Göttlichem, allerdings erstmal ganz falsch programmiert. Ich habe also als erstes mich mit dem Buddhismus und Hinduismus beschäftigt, mit fernöstlichen Religionen. Ich habe Psychotherapie betrieben und Meditation und war also in diesem ganzen New Age esoterischen Dingen drin, habe gesucht nach Gott, nach der Wahrheit. Und Gott sei Dank war ich eigentlich immer wieder enttäuscht. Ja, ich habe viel gelesen, ich bin ein Büchermensch, habe viele Bücher gekauft von irgendwelchen Weisheitslehrern. Und das Frustrierende ist, die widersprechen sich alle. Ja, sie sagen alle, sie haben den Stein der Weisen und
die göttliche Weisheit und jeder sagt was anderes, ja, wie es denn funktionieren soll. Und irgendwann, ja, habe ich gedacht, na gut, ich lese einfach mal in der Bibel, ja. Vielleicht ist das ja ein Weisheitsbuch, was für uns westliche Menschen besser ist als die Bhagavad Gita oder buddhistische Schriften. Und so habe ich einfach angefangen, in der Bibel zu lesen. Ja. Ich habe mir die Bibel von meinen Eltern verstaubt aus dem Bücherregal organisiert und habe einfach mal gelesen. Ja. Und durch Gottes Gnade hat mich die Bibel ganz tief auch angesprochen. Vor allen Dingen das Johannesevangelium war für mich ganz, ganz wichtig. Ich habe einfach gemerkt, jawohl, dieser Jesus Christus, er hat wirklich Worte des ewigen Lebens. Ja, da steckt eine Kraft drin, eine Wahrheit in diesen Worten. Das habe ich in diesen ganzen Weisheitsbüchern nirgends gefunden. Und so gab es erstmal auch einen inneren Kampf. Ich war ja auf dem Esoterik-Trip. Ja, ich hatte eine jungsche Psychotherapie gemacht und da hieß es dann, du musst dein Böses annehmen. Das ist ein Teil deiner Persönlichkeit. Du musst einfach mit dem Dunklen leben und es annehmen, dann wird's recht. Ja. Und der Herr Jesus, das habe ich schon gemerkt, der hat was ganz anderes gelehrt. Ja. Du musst Buße tun über deine Sünde. Und so war da ein gewisser Kampf, aber am Ende habe ich mich im Alter von 30 Jahren durch Gottes Gnade bekehren dürfen. Ja. Und ich habe dann sofort den Unterschied gemerkt. Ich hatte schon vorher gebetet, ja, aber ich hatte immer das Gefühl, die Gebete kommen, gehen bis zur Decke und kommen dann wieder zurück. Ja, sie kommen nicht an. Und ich hatte auch Bibel gelesen und das hatte mich auch angesprochen. Und trotzdem war die Bibel für mich noch ein rätselhaftes Buch. Und nach der Bekehrung hatte ich einen ganz anderen Zugang zur Bibel und ich hatte Freude zum Gebet und wusste auch, das Gebet ist erhört. Ja. Und so fing ich an und war in meiner Freude und meinem Eifer, kam ich zurück nach Leonberg in meine Heimatstadt und bin ich erstmal in die Landeskirche gegangen. Ja. Und dort hat also ein ungläubiger Pfarrer, von dem ich nachher gehört habe, dass er Alkoholiker ist, eine Bibelstunde gehalten. Und das war für mich grauenvoll. Ja. Das war für mich so niederdrückend und seltsam und überhaupt nicht erbaulich, weil der Mann war ja nicht gläubig. Ja. Und da habe ich gedacht, nee, das kann es nicht sein. Ja. Und dann sind wir in eine methodistische Freikirche bei uns am Ort gegangen. Dort gab es immerhin einen älteren Pastor, der hat noch klar gepredigt, der war auch gläubig. Ja. Leider gab es auch einen jungen Pastor von der Bibelschule, der war liberaler Theologe. Und der hat zum Beispiel genau das gepredigt, wo ich eigentlich herkam. Ja. Der hat gesagt, unser Heil liegt in der Umwelt, im Umweltschutz und in der Meditation und darin, dass wir die Bergpredigt versuchen, in unserem Leben zu verwirklichen. Ja. Das war also für mich auch oft so belastend, diese Predigten zu hören. Ja. Da musste ich erst mal beten und das alles wieder loswerden, was da kam. Und deswegen waren wir auch unzufrieden. Wir waren nicht glücklich in dieser Methodistengemeinde. Und dann kam eine ältere Frau aus dieser Gemeinde auf uns zu und hat gesagt, ihr sucht doch nach mehr geistlichem Leben. Ich weiß, wo ihr es finden könnt. Und dann kamen wir in einen Hauskreis, der abseits der Gemeinden sich getroffen hat. Und da habe ich zum ersten Mal mit der Charismatik zu tun bekommen. Denn dort wurde in Zungen geredet und es gab Visionen und Weissagungen und Lobpreis. Und das war für mich als junger Gläubiger erstmal sehr befremdend, ja. Ich hatte auch erstmal Angst und Ablehnung eigentlich, ja. Trotzdem hat mich da auch etwas fasziniert dran, ja. Und ich bin geblieben. Ich habe einfach mal gedacht, naja, ich gucke mir das mal an. Ich kann ja schon beurteilen. Das war leider, war ich da sehr hochmütig, ja. Ich war total unreif, ein Baby im Glauben und meinte aber, ja, wenn da wirklich Verführung ist, dann merke ich das sofort, ja. Das war nicht so. Ich bin immer mehr da hineingekommen und schließlich, ich habe auch kurz nach meiner Bekehrung meine liebe Frau kennengelernt, wir haben geheiratet und sind dann auch gemeinsam eben in diese charismatischen Kreise gegangen, haben dann selber in Zungen geredet, waren richtig überzeugte Charismatiker für mehrere Jahre, haben also in so einer Gemeinde mitgearbeitet und da hat Gott uns wirklich aus Gnade und Barmherzigkeit herausgeführt. Er hat uns aufgeweckt. Das war eine Zeit, da wurden die Dinge, irgendwo hat sich das zugespitzt in der Gemeinde. Der falsche Prophet, der uns da geleitet hat und der lauter Visionen von Gott angeblich hatte und Engel sah und alles Mögliche, der hat also angefangen, den Leuten die Hände aufzulegen, da fielen die um. Also der sogenannte Toronto-Segen.
und waren bewusstlos da am Boden. Und da hat er angefangen, da was weiß ich über denen zu weissagen. Und da wurde uns etwas unheimlich. Wir haben gedacht, Moment mal, das stimmt was nicht. Ja. Und es ging so weiter. Ja. Das kam dann dazu, dass dieser falsche Prophet sich dann als Angestellter eines Missionswerks, übrigens Altensteig hier im Schwarzwald, da war das Zentrum, Hermann Riefle, auch interessant, der Gründer, der voll charismatische Gründer und Leiter dieses Missionswerks, da habe ich jetzt erst erfahren, da hat sich später herausgestellt, er hat über 10 Jahre lang mit mehreren Frauen Ehebruch betrieben, musste dann gehen, ja, aber der war der Mann Gottes, ja. Yonggi Cho hat gesagt, er ist ein Apostel für Deutschland und das war unsere oberste Autorität, ja. Und dieser, unser lokaler Prophet war angestellt bei dem, ja. Und dann fing der an und hat gesagt, in dieser Gemeinde soll nur einer das Sagen haben, nämlich ich. Ja. Und dann wollte er uns aus diesem Missionswerk rauslösen. Und dann hat er uns heimlich beiseite genommen. Interessanterweise mussten bei den Vorstandssitzungen der Gemeinde musste immer jemand aus Altensteig dabei sein. Die haben also diesem Propheten nicht so ganz getraut, ja. Und der hat dann aber einfach heimlich uns versammelt und hat gesagt, wir müssen da was machen. Und dann fielen wir irgendwann auf, ja, der lebt ja in Lüge, ja. Der betrügt seine Arbeitgeber, ist voller Rebellion und Verleumdungen gegen den Oberpropheten Hermann Riefle gewesen, ja, und hat, dann kam noch raus, dass er auch in der Seelsorge sich da praktisch Übergriffe an irgendwelchen Frauen geleistet hat, ja, das wurde vertuscht und kam dann raus und da habe ich gemerkt, Moment, dieser Mann hat lauter Geisteswirkungen, er beansprucht, dass der Geist Gottes besonders stark durch ihn wirkt und gleichzeitig lebt er in unbereinigter Sünde. Und so viel habe ich von der Bibel noch gewusst, dass das nicht sein kann, ja. Das kann nicht der Geist Gottes sein, der durch diesen Mann wirkt. Das war mir plötzlich klar. Und dann war die Schlussfolgerung ganz einfach. Dann muss es ein anderer Geist sein. Aber dann sind wir verführt. Und das war ein Riesenschreck und das war eine Erschütterung für uns. Wir sind dann ziemlich schnell aus der Gemeinde einfach rausgegangen. Wir waren am Boden zerstört. Wir haben erstmal wirklich nicht mehr gewusst, wo ist vorne und hinten. Weil es wurde uns ja alles von der Bibel her begründet. Ja, es war ja alles, wir waren echt der Meinung, wir sind total biblische, geisterfüllte Christen auf dem richtigen Weg. Und plötzlich haben wir gemerkt, da ist Verführung. Ja. Und dann hat Gott aber auch wirklich uns in Buße und Zerbruch geführt, hat uns auch gezeigt, geistlicher Hochmut, das Streben nach Visionen, auch jemand zu sein, der Worte Gottes weitergibt als Prophet, das hat mich gereizt. Ja, ich war fleischlich, ehrgeizig, unreif und das hat Gott aufgedeckt und uns erstmal ziemlich in die Schule des Zerbruchs genommen. Wir waren also auch ein Dreivierteljahr in keiner Gemeinde, wir haben gebetet, Bibel gelesen, aber wir waren wirklich im Nebel. Dann kam Schritt für Schritt Klarheit, bis wir schließlich 2 Jahre später haben wir uns ganz klar und bewusst losgesagt von diesem falschen Geist, von allen Handauflegungen, diesen ganzen Dingen im Namen Jesu Christi. Und dann geschah eigentlich erst so eine grundlegende geistliche Wende, dass wir plötzlich wieder ganz neu gemerkt haben, wir wollen dem Herrn nachfolgen, wir wollen sein Wort befolgen und studieren. Das war für mich dann auch sehr wichtig, Bibelstudium zu machen, diese ganzen Lehren auch mal aufzuarbeiten von der Bibel her. Daraus ist dann auch ein dickes Buch entstanden, die charismatische Bewegung im Licht der Bibel, in dem diese Lehren dann eben auch schriftlich verarbeitet und widerlegt wurden. Und das hat dann dazu geführt, dass wir wirklich auch eine bibeltreue Gemeinde gesucht haben. Und dann hat der Herr auch mich Schritt für Schritt in seinen Dienst geführt. Zunächst mal einfach dadurch, dass ich anfangen durfte an der Schlachterbibel. Revision mitzuarbeiten. Ich bin von Beruf Germanist und Anglist und Verlagslektor, also jemand, der Bücher bearbeitet und habe dann da wirklich so eine Art biblische Bibelschule erleben dürfen. Ja, die heutigen Bibelschulen, vor denen kann ich nur warnen. Ja, die westlichen, die sind allesamt nicht biblisch und es steht auch nicht in der Bibel, dass man irgendwie als junger Mensch da jahrelang irgendwo sich mit Bibelwissen vollstopfen soll, unabhängig von der örtlichen Gemeinde. Und dann kommt man aufgeblasen und verdreht wieder zurück in die Gemeinde und wird untauglich
für den Dienst. Ja, das ist nämlich das Ergebnis. Aber das, was der Herr mir geschenkt hat, war einfach eine Bibelschule, dass ich 7 Jahre lang am Wort Gottes arbeiten durfte, es intensiv studieren durfte, während ich eben diese Revision bearbeitet habe. Und das ist ein großes Gnadengeschenk für mich gewesen. Mit Abschluss dieser Revision war für mich zunehmend klar, dass ich einfach auch vollzeitlich in den Dienst für den Herrn gehen sollte. Und ich habe seitdem eigentlich viele Wochen im Jahr Vorträge in Gemeinden, überwiegend russlanddeutschen Gemeinden. Ich mache ja halt auch bei Konferenzen Reden oder mache eben auch Dienste in einzelnen einheimischen Gemeinden und habe eben auch zunehmend die Aufgabe gesehen, Bücher zu schreiben, aufklärende Bücher und Schriften. Also die Schriften, die seht ihr da draußen auf dem Tisch, könnt ihr euch auch gerne kostenlos mitnehmen, auch für andere zum Weitergeben. Und aber auch Bücher, die etwas tiefergehend biblische Lehre verteidigen. Das ist das, was der Herr mir auch als Auftrag gegeben hat, Lehrdienst nach Judas 3 für den Glauben zu kämpfen, der uns überliefert wurde. Das wurde uns erschreckend klar, dass wir in einer Zeit der Irrlehren leben, wo viele Verführungen sind und wo es wichtig ist, die biblisch gesunde Lehre zu verteidigen und zu vertiefen gegen diese ganzen falschen Lehren. Und das ist eigentlich der Auftrag, in den der Herr mich reingestellt hat und wo ich jetzt viele Jahre einfach auch aus dem Glauben leben darf und erfahren darf, wie der Herr uns versorgt und trägt und führt. Und da bin ich ihm sehr dankbar dafür. Für alle die Führungen, es ist Gottes große Gnade und Barmherzigkeit. Ich war in vielen Irrtümern drin. Der Herr hat mich immer wieder rausgeführt, mir Licht gegeben. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Ich würde mal so sagen, dass wir nicht jetzt öffentlich da noch reden, aber ich bin noch zur Verfügung für persönliche Gespräche. Ja, machen wir hier doch einen Abschluss.
Danke. Ja,
Ja, und ich habe einfach gemerkt, dass ich ganz bewusst eine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus treffen musste. Ja, und das habe ich dann einfach nicht gesagt. Ich habe einfach dazu gesagt, wie viel ich gehe und habe ich einfach für Jesus mein Leben für mich gegeben und gebeten, dass ich das für mich schützen sollte. Und das war eigentlich der Wendepunkt. Ich hatte nur so schwer, dass er Und das war für mich eben so der Ja, das ist diese, ja, die sind ja charismatisch.